Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Ja, jetzt bei mir zu Gast, moin moin, Marcel Jansen.
Moin.
Du bist ehemaliger Fußballprofi und dadurch Vize-Europameister, Unternehmer, vielfach beteiligt an verschiedenen Unternehmungen, Gastronom und amtierender HSV-Präsident. Ich weiß gar nicht, ob man das noch machen muss, aber wenn du jetzt in ein Hotel eincheckst, welche Berufsbezeichnung trägst du denn da ein?
Boah, gute Frage. Was trägt man da ein? Also meistens trage ich tatsächlich gar nichts ein. Aber da könnte stehen sowas ja wie entweder Unternehmer oder halt auch HSV-Präsident, wenn man für den Verein unterwegs ist.
Ja. Was macht dir denn am meisten Spaß?
Es ist, glaube ich, die Mischung aus beidem, so dass man auch natürlich, ich sag mal, das, was mich seit vielen, vielen Jahren jetzt bewegt, was ich halt unternehmerisch machen darf, eben auch etwas zurückzugeben nach sozusagen meiner fußballaktiven Zeit in meinen Bereichen der Gesundheit oder dem Healthcare-Markt, so wie man so schön sagt, Gesundheitsmarkt, aber eben auch dann eben nah an dem Fußball zu sein, bei meinem Verein, beim HSV, selber noch zu spielen dort im Amateurbereich und auch viel eben Schnittstelle zu sein, eben für den HSV unterwegs zu sein. Und das ist ein guter Ausgleich auch zu verschiedensten Themen, die sich aber eben dann auch treffen und auch schließen, der Kreis. Und somit ist meine Woche gut belebt, aber es macht mir wirklich einen Riesenspaß.
Die meisten Hörerinnen und Hörer werden wissen, HSV und auch deine Fußballprofi-Laufbahn. Healthcare hast du gerade angesprochen. Was macht ihr da in zwei Sätzen kurz erklärt?
Ganz kurz ist, ich habe eine junge Beteiligungsgesellschaft, eine sehr kleine, die eben mitgründet oder selber gründet, immer sehr früh zum Thema Sport, Lifestyle, Gesundheit. Und Gesundheit und Lifestyle, also Healthcare, Lifestyle, ist da natürlich der starke Fokus. Warum? Ich als Leistungssportler, ehemaliger Nationalspieler, habe immer nur das Beste vom Besten bekommen. In der Aufklärung sowohl als auch im Angebot, sei es Ernährung oder sei es eben halt auch zum Thema, was kann ich für mich tun? Und so sind wir dann eben auf die verschiedensten Unternehmen gekommen, die wir dann gegründet haben, dass die Leute bezahlbar auch daran teilhaben können, eben dieses Privilegiertsein, was man als Sportler hat, auch genießen zu können.
Zum Thema Ernährung, du bist aber auch beteiligt an einer Konditorei. Was ist das Besondere daran?
Genau, das ist Thema Ernährung ist ja ein großer Faktor, ja. bei dem Thema Konditorei oder glutenfreie Patisserie Isabella. Ja. Geht es ja darum, ich war ursprünglich selber mal betroffen, auch vor vielen, vielen Jahren mit einer Glutenunverträglichkeit.
Ja.
Und wenn man sieht, was die für Produkte zaubern, in welcher Qualität, dann ist es einfach ein pures Lifestyle auch und halt eben natürlich auch schön. Wir hatten bei uns im Laden auch schon weinende Kinder, aber vor Freude, dass sie nicht verzichten mussten und sagen, das darf ich wirklich alles essen. Von glutenfreien Macarons, von Brownies, vom Proteinbrot, Senfbrot, eingemachten Brötchen und alles halt in einer Top-Qualität, sodass wir auch Glück haben, dass wahrscheinlich 60% unserer Kunden gar nicht kommen wegen der glutenfreien Sache, sondern einfach, weil es super Qualität ist.
Mhm. Und mit Steffen Hensler hast du auch noch ein Restaurant.
Genau,
Was ist da der Ansatz?
Da ist genau, das eine ist ja mehr, wie man gesagt, so Frühstück, Kaffee, ja. Kuchen und eben auch viel natürlich Brot. Mhm. Und das andere ist halt wirklich das warme Essen, das mit Steffen Hensler ist Kineloa. Das ist California Street Kitchen, Fusion Kitchen. Warum haben wir uns dafür entschieden? Ich bin vor vielen Jahren auf Steffen zugegangen und habe gesagt, warum gibt es nicht geiles Fastfood? Ja, alles so ein bisschen wie in Kopenhagen, L.A., so ein cooler Lifestyle, cooles Essen, trotzdem halt verträglich, dass man danach auf die Arbeit kann und nicht in ein Foodkoma verfällt, egal zu welcher Uhrzeit. Trotzdem auch mal sein Bierchen trinken darf oder seinen kalifornischen Weißwein oder sein San Miguel, aber halt eben auch cooles Essen. Und das war für mich immer relativ normal als Nationalspieler, Bundesligaspieler, dass man leckeres, geiles Essen oder in den Urlauben. Und ich finde so Food Innovation da, so eine Kulinarik wie die kalifornische Sweet Kitchen, Fusion Kitchen, ist halt sehr offen. Du schließt keinen aus. Ist egal, ob du Vegetarier bist, vegan bist oder eben auch ein Topping als Fleisch oder Fisch willst. Alles das bieten wir an für alle. Und ich glaube auch ein sehr innovatives Essen, was es so auch in Deutschland nicht gibt.
Ja. Du kannst dich nicht entscheiden, was dir am meisten Spaß macht, aber in welchem Bereich ärgerst du dich denn am meisten im Beruflichen?
Ja, es ist immer so, am meisten ärgere ich mich, wenn man weiß, oft ja, wo vielleicht das ein oder andere Problem liegt, aber nicht alle gemeinsam nicht lösungsorientiert handeln. Sondern viel zu viel Emotionen und Energie in etwas verlieren, das zu oft zerreden und wiederholen und wieder in diese Energie der Emotionen reinzugehen, anstatt zu sagen, wo sind die Lösungen? Was können wir tun, dass es besser wird und halt das auch schnell zu reflektieren und schnell zu ändern. Ansonsten rege ich mich gar nicht so oft auf, weil es immer alles ein Weg ist. Nachhaltigkeit bedeutet halt auch Geduld, bedeutet halt auch eben Transparenz und trotzdem ist es dann oft so, dass man gerade bei Menschen dann oft das Thema Eitelkeit, was mich sehr nervt, ja, weil das hält einfach extrem aus. Die größte Eitelkeit müsste eigentlich immer sein, die Sache, worum es geht. Mhm. Entweder ist es der HSV, dann darf es nur um den HSV gehen und nicht, ob der Marcel Janssen da jetzt gerade was schön oder schlecht findet, sondern was ist das Beste in dem Fall für den HSV, was ist das Beste für die einzelnen Unternehmungen und nicht für den einen oder anderen Einzelmenschen, sondern da muss sich jeder hinten anstellen und das ist halt oft sehr, sehr schwierig, sowohl wie im Fußball in einer sehr eitlen Welt, als aber auch im Unternehmertum.
Ja. Wie sahen denn deine Emotionen nach der Niederlage im Stadtderby aus und wie sehr ärgern dich solche Niederlagen oder beschäftigt oder ist das dann, nachdem du das Stadion verlassen hast, gegessen?
Nein, also das kommt ja immer aufs Spiel auch an, wie es gelaufen ist. Das letzte Stadtderby hat schon einige Tage noch so eine gewisse, ja, ich will nicht sagen Wut, aber man war schon sehr, sehr enttäuscht.
Du kannst das ruhig undiplomatisch
ausdrücken. Es war ja eine Mischung aus Wut und Verständnis.
Ja.
Da sollte es nicht um Kleinigkeiten gehen. Erstmal rein sportlich festgehalten, hat St. Pauli jetzt in den ersten 20 Minuten deutlich besser gemacht und ist absolut verdient in Führung gegangen. Punkt. Mhm. Deshalb haben wir auch hinten raus, könnte man das sportlich analysieren, darf man sich nicht beschweren, dass man verloren hat.
Mhm.
Nichtsdestotrotz ist es dann doch schon so, dass man denkt, so der Linienrichter, der auf der anderen Seite steht, irgendwie 100 Meter vom Ball weg, sieht, dass er aus ist. Ich glaube, der arbeitet jetzt bei Vielmann in einer hohen Position. und die vom Fernsehen mit 17 Zeitlupen können es nicht bestätigen. Und der Stürmer, der nach 15 Minuten oder was, wann das Tor fiel, das Trikot auszieht, weil er mal ein Tor geschossen hat, dann für zu Recht die Gelbe bekommen, danach noch 3 Foulspiels begeht. Und die Antwort des Schiedsrichters dann ist, ja, ich kann ja nicht so früh eine gelb-rote Karte geben. Ja, sorry, wir sind ja im Fußball, egal ob es ein Derby ist oder egal was für ein Spiel, das geht einfach nicht. Das ärgert einen dann. Und dann müssen wir uns über uns selber ärgern. Da kommen wir auch zu, nicht nur zu den Entscheidungen, die an dem Tag einfach nicht zu unseren Gunsten waren und sehr unverständlich waren. Wir hatten jetzt auch wieder leider eine schwierige Entscheidung, was eigentlich jeder im Stadion gesehen hat. Selbst die Bielefelder haben alle gesagt, der schubst den vor dem Tor, ähnlich war es beim Derby. Aber, und jetzt kommen wir zu unseren Themen, da gibt es auch genug, was wir nicht gut gemacht haben. Und das war im Derby vor allem dann eben den Zugriff nicht zu bekommen und die Torchancen nicht zu nutzen. Mhm. Dafür kann der Schiri nichts und das hätten wir machen müssen. Und am Ende war das, glaube ich, dann für uns auch ein sehr lehrreiches Spiel und was uns aber gekitzelt hat für die nächsten Spiele. Also wo wir dann wirklich gezeigt haben, dass wir da gerade in den Anfangsphasen einfach heller wach sein müssen und das tut weh, wenn es dann in einem Derby nicht funktioniert und du am Ende eigentlich genau gar nicht so richtig weißt, warum du verloren hast, dann tut's doppelt weh. Wenn du jetzt schlecht spielst und der Gegner ist besser, dann sagst du, ja, aber nee, mit der Derby-Niederlage, da hatte ich dann schon noch wirklich Tage dran zu knabbern, weil das willst du natürlich dann auch anders gestalten, so ein Derby. Ne?
Ärgerst du dich heute anders als früher als Aktiver? Weil du ja möglicherweise jetzt gar nicht so eingreifen kannst wahrscheinlich, ne?
Ja gut, das auch, aber am Ende ist die Emotion die gleiche. Man muss dann immer mal auch sich auf die Zunge beißen, wenn man dann ja auch mitgeht bei einem Spiel, ne? Weil man das natürlich auch dann anders beobachtet wird und in einer anderen Funktion ist. Aber da ist man auch dann innerlich sehr, sehr emotional und geht da auch mit. Aber man muss es halt auch eben schnell eben, das ist das, was ich sage, immer was sind, die muss ich zwar da nicht suchen, aber für mich im Kopf das irgendwie, was sind die Lösungen und was ist das Reflektieren der einzelnen Ereignisse in einer Saison, um die konkreten Ideen zu haben, wieder in Spur zu kommen und wieder Erfolg zu haben. Und da machen die Verantwortlichen aktuell einen sehr, sehr guten Job.
Ich kann mir vorstellen, als Fußballer, und Fußball ist ja in Deutschland schon ein ganz wichtiges Thema, hat man da irgendwann mal die Nase voll, wenn man immer wieder auf seinen Job angesprochen wird, also so gerne man ihn auch ausübt? Weil man ja vielleicht auch nochmal wieder Tipps bekommt, andere Analysen, wie auch immer.
Ja, das passiert zwangsläufig, glaube ich, jedem, der irgendwie auf der Bühne oder auf der bekannteren Bühne, also zweite Liga, erste Liga oder mal höher gespielt hat und Nationalspieler, passiert das natürlich zwangsläufig, dass Fußball immer so dass der erste Türöffner ist, um auch in ein Gespräch zu kommen. Da ist der Deutsche ja sowieso, über Fußball geht das, ansonsten tut er sich ein bisschen schwer, die Tageszeit zu sagen oder mal zu sagen, wie geht's. aber ansonsten ist Fußball da auch, das ist auch gut, da ein Öffner. Mich stört es nicht aus folgendem Grund, da ich auch viel, aber auch schon früher zu meiner aktiven Zeit andere Themen zu erzählen habe und auch tatsächlich auf die meisten Menschen treffe, die ich eigentlich zwar kennenlerne, weil ich mal über den Fußball und so weiß man mich zuzuordnen, aber die Themen, die wir dann haben, im Unternehmertum, im Gesundheitswesen, sind dann eigentlich dann auch bestimmend. Und da geht es dann auch bei mir zum Glück nicht immer nur über Fußball, aber zum Glück auch oft genug viel, weil das macht mir natürlich gerade Spaß, gerade wenn es um unseren HSV geht.
Das, was deine Karriere neben den sportlichen Erfolgen vor allen Dingen bestimmt hat, war das Ende, weil du ja mit 29 schon die Fußballschuhe sozusagen in den Nagel gehängt hast. Gibt es da trotzdem irgendwo, also du wirst natürlich immer sagen, du bereust es nicht, aber wann gibt es nochmal so den Moment, wo du sagst, ach Mensch, jetzt hätte ich gerne doch nochmal höher gespielt als jetzt mit der dritten hier rumgurken oder in anderen Situationen?
Die Momente gab es und da gab es dann auch von mir konkrete Lösungen, nämlich wieder in den Amateursport zu gehen. Erstmal nochmal vorab, die Entscheidung dann mit 29 habe ich bewusst getroffen. Ich würde sagen, wenn ich es bereue. Also es gibt Momente, wo ich nichts bereue, wo ich sage, die hätte ich gerne wieder. Da komme ich aber gleich zu, wie ich mir die dann wieder in mein Leben geholt habe. Für mich war einfach klar, es hat, das weiß man, ein Leistungssport, egal, nicht nur Fußball, sondern Leistungssport hat irgendwann ein Ende. Irgendwann geht's halt nicht mehr. Und für mich war wichtig, wofür stehe ich die nächsten 30, 40, 50, hoffentlich ganz viele Jahre morgens auf und kann was vorantreiben. Für meine eigenen Ziele, für die mit meinen Teams, mit meinen Partnern, Gesellschaftern, Mitarbeitern, bin ein Teamsportler, deshalb habe ich auch Mannschaftssport gewählt. Warum stehe ich morgens auf? Was mache ich eigentlich? Und diese Frage hat mich immer begleitet und auch bewegt und das Ergebnis, um es kurz zu fassen, war, ich möchte meine privilegierte Stellung, nämlich in dem Moment, wo man Bundesliga vor allem oder Nationalspieler wird, im Thema Aufklärung und im Thema Wissen und im Thema eben Zugänge nutzen, um Arbeitsplätze zu schaffen, um nicht einfach nur in irgendwas mit Startups zu investieren, sondern wirklich etwas zu gründen, was Lösungen für Probleme in unserer Gesellschaft bringt. Denn wir haben ein Riesenproblem bei den Gesundheitsthemen. Wir haben ein Riesenthema mit Übergewicht, Tendenz stark steigen. Das liegt auch nicht immer nur an den Leuten. Das liegt auch oft am Angebot und auch an der Aufklärung. Ja, weil woher soll man das alles wissen, wenn man eben nicht diese Zugänge hat, wie vielleicht dann ein Nationalspieler. Und genau dafür möchte ich Anlaufmöglichkeiten haben. Deshalb gibt es gesundes Fastfood bei Kinneloa auf eine geile Art, ohne verzichten zu müssen. Trotzdem halt anders. Deshalb gibt es Aesthetics als Lifestyle-Sanitätshaus, wo ich einfach genauso wie ein Sportler vermessen werde, weil der Leistungssportler, der im Hotel, die Krankenschwester, wer auch immer, die laufen 12, 13, 14 Kilometer am Tag, haben keine Versorgung. Und das sind die eigentlichen Leistungssportler unserer Gesellschaft. Da kann ein Bundesligaspieler gar nicht mithalten von der Belastung. Und das sind die Themen, die mich immer bewegt haben, auf die ich mich dann konzentriert habe, um dann wieder zum Punkt zu kommen, dann mit 29 zu sagen, dafür brenne ich, dafür kann ich stehen und das kann mich die nächsten x Jahre, 10, 20, 30 Jahre begleiten und vielleicht kann ich irgendwo helfen und was wieder zurückgeben. Und das war mein Beweggrund dann auch zu sagen, in Hamburg zu bleiben, auch dem HSV extrem treu zu bleiben, auch jetzt unabhängig von der jetzigen Situation war das für mich klar, dass ich den HSV immer unterstütze, gerade in schwierigen Zeiten. Warum? Weil die Fans es immer gezeigt haben seit 6, 7, 8 Jahren, dass da, wo es eigentlich bergab geht, die Fans die Ärmel hochgekrempelt haben und wir wurden immer mehr. Und das ist eine Stärke und das hat mich irgendwie hier auch mein neues Zuhause werden lassen. Denn so wünscht man sich ja auch Freunde und Familie, dass wenn es gerade schlecht läuft, sind alle da.
Ja.
Und dann war es halt eben so, dass mir, und dann zu der Frage zu kommen, was hat mir dann gefehlt oder an welchen Stellen habe ich was bereut? Ich habe dann schon so nach anderthalb, zwei Jahren gemerkt, boah, die Kabine fehlt mir. Das blöde Gequatsche nach dem Training, nach einem Spiel. Ja, und habe dann gesagt, ich möchte wieder, solange mein Körper, der hat natürlich starke Probleme, viele Verletzungen, viele OPs, aber solange es noch irgendwie geht, kann ich nicht nur ein bisschen kicken. Und so bin ich zum HSV 3 gekommen, schon vor über zwei Jahren. Also da war das alles andere noch gar nicht überhaupt realistisch oder überhaupt ein Gedankengang, Thema Bewerbung für ein Präsidentenamt oder so. Und habe dann einfach mich entschieden, möchte wieder für den HSV spielen. Und ja, habe da gemerkt, dass mir das hat mir tatsächlich gefehlt und das würde ich bereuen, wenn ich es nicht gemacht hätte, weil solange das noch irgendwie geht, selbst wenn man sich über den Platz schleppt, ja, oder auch mal eine Woche wieder nichts machen kann, weil man ausfällt und dann nochmal wieder mittrainieren kann und mal ein Spiel mitmachen kann, das ist das, was ich bereuen würde, wenn ich das zu früh aufgehört hätte. Das Fußballspielen, nicht das Geschäft Fußballprofi. Also das ist geil, das durfte ich 12 Jahre machen. Bin dem sehr dankbar auch, dem Fußballgeschäft. Aber am Ende ist es ein Geschäft. Also wenn dein Hobby zum Beruf wird, dann sagen viele, ja, ist doch geil, wenn du dein Hobby zum Beruf machst. Sag immer, wo ist das Hobby? Ja, also ist das Hobby halt weg. Ja, und das habe ich jetzt wieder, habe mein Hobby wieder, dann auch noch beim HSV, dann noch in einer guten Truppe. Wir sind aufgestiegen von der Landesliga in die Oberliga und sehe, wie die jungen Kerle, für die ist das ja was Großes und ich merke da, was ich früher wo ich noch kein Profi war, auch immer ja noch nicht wusste, weil man ja kein Profi war, der Fußball ist überall geil. Da, wo man angefangen hat, an der Basis, auf den Sportplätzen, in den Dörfern. Und das ist, da bin ich jetzt wieder. Und das hat den Kreis geschlossen. Ich glaube, sonst hätte ich eine gewisse Art bereut. Denn das ist ein guter Ausgleich auch jetzt für meine vielen, ich sag mal dann, wo ich unterwegs bin, für den HSV, jetzt also offiziell oder halt eben auch für meine Unternehmen oder jungen Unternehmen. Das hilft mir dann eben Training und Spiele dann ab und zu, die mich wieder so in meinem Zuhause, in meinem Umfeld wieder sein kann mit meinen Mannschaftskollegen.
Ja. Wie oft oder wie lange hast du dich mit Vermögensberatern oder Steuerberatern unterhalten, als du entschlossen hast, aufzuhören? Also hast du abends vor einer Excel-Tabelle gesessen und das nochmal alles durchgerechnet oder?
Mein Einstieg, also erstmal bin ich sehr, auch da sehr privilegiert und sehr, sehr dankbar und hatte auch viel Glück, dass einfach das Team um mich herum, wie sich das sehr früh entwickelt hat, einfach so ist, wie ich das jedem anderen wünschen würde. Also heißt mein Spielerberater, in Anführungsstrichen, der Gerd van Bruch, war wie eine Vaterfigur, der sich mit meinen Eltern top verstanden hat. Das heißt, meine Eltern waren sowieso die, die überhaupt die Grundbasis für alles gelegt haben, mir das zu ermöglichen. Also es hatte eine sehr, sehr hohe...
Hast du dich als erstes auch bedankt und hast quasi von der ersten Million den, vielleicht nicht für eine Million, aber ein Haus gekauft, habe ich.
Genau, also es war immer mein Traum, meine Eltern, weil wir immer kleine Wohnungen hatten und an Geburtstagen etc. oder wurde es halt eng, weil meine Mama hat 6 Geschwister und mein Papa hat 9 Geschwister. Okay. Dementsprechend ist es dann in 50, 60 Quadratmeter, geht auch, aber ist halt anders, einen Geburtstag zu feiern. Ne? War auch cool, am Ende erinnert man sich sehr, sehr gerne auch an diese Zeiten genau zurück und merkt, das geht auch da, aber trotzdem als junger Kerl war irgendwie, ich möchte irgendwo was zurückgeben und was Sinnvolles. Meine Eltern wollten das eigentlich gar nicht und haben damit auch, fanden das auch eigentlich, ich würde schon sagen, die fanden es gut, die haben sich gefreut, aber sie brauchten das eigentlich gar nicht. Aber man will das dann unbedingt und das war das Erste, dass ich sagte, ich möchte für meine Eltern ein Haus bauen, dass sie dort ankommen, Ankerpunkt haben, wo sie auch immer sein möchten und den Platz zumindest haben, um viele Menschen einzuladen.
Hat das Haus einen Partykeller jetzt?
Das hat einen riesen Partykeller, der ist jetzt aber eine Wohnung geworden und da bin ich jetzt in einiger Wohnung, weil, und da kommen wir wieder, meine Eltern haben sich zum Glück nie verändert, sie sind immer Bodenhaftung geblieben und gesagt, das ist doch alles hier viel zu groß, Marcel, kannst du nicht oben die Wohnung abgeben, das brauchen wir doch alles gar nicht. Ja, dann muss ich das machen, weil einfach meine Eltern auch diesen Stress gar nicht wollen und wollten sich verkleinern und jetzt bin ich in den Keller gezogen sozusagen. Also wenn ich zu Hause bin, ist aber ein sehr, sehr schöner Keller. Also
ich glaube, viele Eltern oder Mütter neigen dazu, wenn man nach Hause kommt, Lieblingsessen zu kochen und bestimmte Sachen zu machen, weiß nicht, vielleicht auch die Aufforderung, die Wäsche mitzubringen, was auch immer, was ist denn das bei dir, wenn du nach Gladbach kommst?
Ja, der Klassiker ist natürlich dann Wäsche und ach so, Mama, ich habe hier übrigens noch, da sind noch 3 Hemden, kann ich auch noch bügeln, der Klassiker. Ne, das nutzt man natürlich, wenn man da ist. Aber dafür ist meine Mama dann auch, das kann ich auch verstehen, die hat hier früher immer gekocht, immer alles gemacht und das hat sie jetzt am Papa abgegeben, der übrigens auch sehr gut kochen kann und der zaubert dann immer was und der muss dann aber auch ein bisschen was anderes zaubern, weil ich natürlich dann komme und sage, Ernährungsgewohnheiten müssen wir auch mal umstellen.
Ja.
Ja, das heißt nicht, dass man am Samstag und Sonntag das isst, wo man einfach gerade Lust drauf hat, aber man muss auch mal offen sein für was Neues.
Ja.
Wird auch angenommen und demnach zaubert Papa dann immer, aber was heilig ist, ist eigentlich immer das gemeinsame Frühstück am Wochenende.
Okay, aber was ist denn das Essen? Ist es denn jetzt Quinoa mit Chiasamen oder?
Nein, so kompliziert, das ist ja das. Das muss ja alles gar nicht so weg vom Menschen sein. Ja, das denkt man ja immer, wenn man über gesund, im Gegenteil, ich sage ja immer in Skandinavien oder in Teilen der USA, wenn du siehst, wie das da interpretiert wird, das versteht jeder normale Mensch, was das für ein geiles Essen ist. Es sind halt bestimmte Kohlenhydrate, es sind sowas wie Süßkartoffeln, es sind sowas wie vielleicht Dinkeltagliatelle, es sind sowas wie natürlich auch Reisgerichte, also Kohlenhydrate, die relativ gut auch in Energie umgewandelt werden. Ne? Keine Sahnesoßen, keine schweren Soßen, das geht auch alles anders, wo man das Gefühl hat, das schmeckt genauso, aber da ist es nicht drin. Und das ist natürlich auch ein bisschen Rezepte, die ich beim Hensler dann geklaut habe oder die Steffen entwickelt hat mit seinem Team für Kineloa zum Beispiel, was dann auch so ein Essen dann halt abrundet und wo man einfach eben nicht so erdrückt wird. Das gehört meinen Eltern ja auch zu der Generation, dass sie immer noch denken, wenn man nach einem Essen sich so am Bauch fasst und sagt, boah, jetzt bin ich aber satt.
Und dann gibt's noch einen Schnappes.
Ja, und jetzt brauche ich eigentlich einen Schnaps. Und schön wäre jetzt auch noch mal ein halbes Stündchen sich irgendwo hinzusetzen, hinzulegen. Und dann habe ich ihnen immer erklärt, Und das haben sie auch angenommen. Also war auch überrascht, dass sie so geöffnet haben. Und gesagt, ihr wisst schon, das wäre so, als wenn ich mit dem Auto zur Tankstelle fahre, weil der Tank leer ist, voll tanken und sage, ich bleib jetzt mal noch ein Stündchen stehen, weil der fährt ja noch nicht. Hm. Ja, und das ist eigentlich auch ein falsches Gedankengut, was wir da drin haben. Denn Essen soll eigentlich nicht dafür da sein, uns zumindest einen Großteil in der Woche müde werden zu lassen und das Immunsystem so viel Energie in die Verarbeitung, Verdauung des Essens zu stecken, wo wir noch ganz viele andere Herausforderungen haben. Und deshalb sage ich, eine ausgewogene Ernährung, man darf aber auch Spaß haben, da spricht nichts dagegen.
Wo hast du denn Spaß? Also bei welchem, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, scheiß auf Disziplin, das haue ich mir jetzt rein?
Ja, das mache ich ja. Also so, zum Beispiel, das ist dann auch anfassbar und noch konkret mal anschaubar. Das ist dann halt eben Isabella und Cannelloni, die verschiedensten Gerichte. Ich verzichte gar nicht. Mhm. Wenn ich dann einen Sushi-Donut esse oder wenn ich eine Dinkel-Tagliatelle, rote Beete oder eine Kürbispasta oder eine California Shuffle, eine gegrillte Avocado mit Lemon Chicken oder eine Süßkartoffel gegrillt mit Lachs-Sashimi, da verzichte ich nicht.
Das hört sich immer noch nicht so richtig nach Cheat Food an, aber.
Ja, es gibt auch einen Burger mit Dinkelbun, und Avocado Fries, einfach anders interpretiert und ein bisschen anders. Und da kann ich schnell Begeisterung finden für.
Ja. Wir haben eine Rubrik, wo es um deine Lieblinge in der Stadt geht. Da würde ich jetzt nur mal ganz kurz immer, dass du in einem Satz oder einem Wort antwortest. Ich würde gerne wissen, welches ist dein Lieblingsstadtteil?
Mein Lieblingsstadtteil ist, muss man sagen, ist geworden in den letzten anderthalb Jahren, weil ich umgezogen bin, ist Eppendorf. Mhm. Weil die Lage und die Logistik ist Wahnsinn, man ist an jedem Stadtteil eigentlich nah dran.
Außerhalb des Hensler oder deines Imperiums, welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Das Salentino im Pölscher Kamp 1.
Okay. Welches ist dein Lieblingsgeschäft? Also zum Shoppen oder Einkaufen?
Wie auch. Da ich ja kaum Shop oder Einkaufen gehe, würde ich sagen, ist mein Lieblingsgeschäft von 11 Team Sports in Eppendorf. Da kriegt man nämlich Fußballschuhe für Kunstrasenplätze und sämtliche Sportklamotten, die man dann als Amateursportler braucht.
Okay. Welches ist dein Lieblingstheater?
Stage Theater im Hafen, König der Löwen, Klassiker. Mhm. Ist schon beeindruckend. Ja.
Und wo entspannst du am liebsten?
Bei mir auf dem Balkon.
Okay. Jetzt hast du gerade von deinem Lieblingsstadtteil Eppendorf gesprochen. Gibt es Stadtteile, die du noch nie gesehen hast, wo du überhaupt nichts mit anfangen kannst, wenn du sie hörst?
Boah, also mit großer Sicherheit. Ich bin viel schon umgezogen in Hamburg, deshalb kenne ich auch viele. Ich habe mal in Schenefeld gewohnt, ich habe mal in Blankenese gewohnt, in Winterhude, jetzt in Eppendorf neu. Also bin sehr gut rumgekommen, bin 5-6 Mal umgezogen. Aber dass ich jetzt jeden Stadtteil gesehen habe, glaube ich nicht.
Okay. Gibt es denn Sehenswürdigkeiten von den klassischen, die du noch nicht gesehen hast? Also ich bin zum Beispiel noch nie oben auf dem Michel gewesen, obwohl ich jetzt schon über 20 Jahre hier lebe.
Da war ich tatsächlich ganz am Anfang aber, weil es auch mit dem HSV eine Aktion war. Also es war dann gut organisiert. Elfenomenie war man mal.
Putzhofer Friedhof?
Nee, da war ich zum Beispiel auch noch nicht.
Fahrt mit dem roten Bus?
Nee, nur immer von außen betrachtet. Dann denkt man so, muss man da rein?
Ja. Wie, also jetzt mal ungeachtet davon, du hast ja gesagt, wie diese Liebe zu Hamburg entstanden ist. Die ist ja vor allen Dingen über den HSV, die Fans und so weiter irgendwie entstanden. Hat das auch ein bisschen von deiner Liebe zum Rheinland genommen in dem Sinne? Also stellst du auch Unterschiede fest und sagst, boah, das ist echt in Hamburg besser? Die Leute sind hier fröhlicher, können hier viel besser Karneval feiern oder was auch immer?
zum Lachen dann muss man euch ja mal ein bisschen zwingen manchmal, aber das geht auch. Nein, also ich glaube, es ist einfach die beiden Städte oder die beiden Welten, also das Gedankengut des Rheinländers und des Hanseaten passen sehr gut zusammen.
Ja.
So fühle ich das zumindest und das ist auch das, was ich oft höre. Man muss sich so vorstellen, aus dem Dorf in Mönchengladbach, wo ich komme, da ist es, wenn es in die Innenstadt nach Mönchengladbach geht, schon eine gefühlte, obwohl das nur 10 Minuten sind, ist eine Auslandsreise. Mhm. Und Düsseldorf ist dann schon, da muss ich ja Urlaub für nehmen. Mhm. Ja, das sind 20 Minuten Autofahrt. Ne? So, genau, um Brot schmieren für die Fahrt. Genau. So, ja, genau so ist es. Als ich nach Hamburg gekommen bin, also ich war ja vorher in München und hatte dann so ein etwas kleineres Auto, so ein sportliches Auto, weil ich dachte, da kam kaum einer zu Besuch. Mhm. Ja, und hatte dann zwei Sitzer. Mhm. Bin ich nach Hamburg gegangen, hatte das Auto natürlich, das war so ein Leasing, das lief noch weiter, war in Hamburg und musste mich nach 3 Monaten umsehen, dass ich das Auto wegkriege, weil so viele Leute kommen wollten. Und ich habe die Frage gestellt, ja, aber ihr traut euch doch gar nicht aus eurem Dorf, warum wollt ihr jetzt anders? Nein, Hamburg ist anders.
Okay.
Und das war schon überraschend zu sagen, dass Menschen aus meinem Dorf auch in Mönchengladbach so oft in Hamburg waren und alle Hamburg lieben. Ich habe noch nie einen gesehen, der da gesagt hat, nee, Hamburg ist blöd. Ja, gibt es immer so diese Floskeln ja mit dem Wetter und so, aber das ist jetzt im Rheinland nicht wirklich besser, kann ich ja bestätigen. Und es trifft sich einfach, du bist 40 Minuten Flug, 3,5-4 Stunden Autofahrt, also das ist halt, ich brauche schon die Nähe zum Rheinland, weil der Menschenschlag einfach wirklich...
Wie oft bist du noch da?
Einmal im Monat.
Einmal im Monat im Keller für Hemden und...
Genau, genau. So, man muss ja auch, braucht ja wieder Sachen für Hamburg dann.
Ja.
Nein, aber Hamburg habe ich dann natürlich, und das habe ich immer erstmal natürlich über den Fußball, über den HSV und über die unfassbaren Fans, aber danach auch einfach, und ich glaube, wenn eine Stadt richtig gut ist, weißt du dann, dass du trotz, wenn du auch mal Jahre hattest, wo es schwierig ist, auch beruflich, also wir hatten ja auch harte Jahre mit Abstiegskämpfen, Relegation, und du trotzdem dich dafür entscheidest, denn jeder Fußballer normalerweise so sportlich nicht läuft, der wird nie wieder in diese Stadt zurückkommen oder da bleiben. Mein Commitment war so klar zu Hamburg, weil ich dieses Hanseatische mag, dieses Unternehmertum, das war für mich natürlich hier als junger Mensch, der ich immer noch bin, der irgendwie mal was ausprobieren will, was machen will, diese Zugänge dann zu haben mit diesen tollen Menschen in unserer Stadt Hamburg, mit diesen tollen Unternehmern, die auch oft noch sehr wirklich hanseatisch und bodenständig sind. Das ist dann schon inspirierend. Und wenn man so bei Hamburg denkt man immer, wer hat sich diese Idee mal gemacht, in so eine echt fast perfekte Stadt zu kreieren. Eine Großstadt, wo man aber überall in 20 Minuten gefühlt ist oder eine Viertelstunde, wo man ganz viele tolle verschiedene Facetten eben hat, wo auch jeder Mensch, dass er das Schöne, diese Vielfalt, die auch Hamburg hat, sich ausleben kann.
Wie sehr lebst du denn diese Vielfalt aus? Oder bist du auch eher ein Gewohnheitstier? Also ich habe eher die Neigung, dass ich so, wenn man mich fragt, was sind deine Lieblingsrestaurants, dann nenne ich immer die drei gleichen. Da gehe ich dann eigentlich auch immer hin, obwohl es ja wahrscheinlich 500 andere noch gibt. Also wo hast du noch so einen Erlebnisdrang wie im Beruflichen, im Privaten? Besuchst du eher mal eine neue Bar oder shoppen fällt ja aus, kaufst nur Trainingsanzüge?
Genau. Also ich bin schon auch ein bisschen Gewohnheitstier, wenn ich die Entscheidung treffen muss. Bin aber offen dafür, wenn andere sagen, also das heißt, ich bin wirklich in allen Stadtteilen sehr, sehr gerne unterwegs und schätze jede Geschichte, die ich gefühlt ja nur kenne, nicht richtig, aber die ich erlebe, da, und das ist das Schöne an Eppendorf, was ich jetzt erst gecheckt habe, wie gut du da logistisch liegst. Also du bist schnell in Altona, du bist schnell in der Schanze, du bist schnell in der Innenstadt, du bist schnell in Winterhude, du bist schnell am Flughafen und du bist schnell in Norderstedt.
Ja.
Was für mich natürlich wichtig ist, weil ich da alleine 2-3 Mal die Woche bin fürs Training. Da denkst du, das ist doch Wahnsinn. Von da bin ich irgendwie überall gefühlt schnell. Und ich finde, das macht Hamburg aus. Diese Vielfalt mit diesen verschiedenen Lifestylen auch, die man dann Reeperbahn, Schanze, aber dann auch Alster. Und als Rheinländer, ich habe es eh von meinen Eltern immer so mit dazu bekommen, neidet man halt nichts, ist immer offen und sucht sich überall das Gute auch raus. Und deshalb finde ich gerade spannend, auch in verschiedenen Stadtteilen unterwegs zu sein und das zu erleben. Und bin offen für anderes, aber selber suche ich mir natürlich dann auch immer wieder das Salentino zum Beispiel am Pölschok-Kampf, weil das ist dann auch so gefühlt, das ist das Wohnzimmer. Nee, gar nicht. Okay. Nee, das ist der Piero, ist einer meiner besten Kumpels.
Ja.
Und seit 12 Jahren bin ich halt da.
Ja.
Und viele meiner Kollegen auch, selbst wenn sie nicht mehr in Hamburg sind, wie Jerome Boateng, wenn wir zurückkommen, gibt es da halt die Pasta. Weil es ist auch ein Familienitaliener. Okay.
Was für Pasta Familie. Isst du dann da? Jetzt die Marcel Janssen Teller irgendwie?
Nein. Piero weiß immer ganz gut, so ich esse immer das Kalbskotelett oder halt auch mal so eine schöne Tagliatelle mit Salsiccia.
Ja.
Oder halt auch mal leckeren Fisch oder eine Antipasti-Platte, ganz easy.
Ja.
Also ist eine sehr bodenständige, gute Küche und gefällt mir sehr gut.
Probieren wir jetzt alle mal aus da.
Sehr gerne.
Was war denn so das Exotischste, was du jetzt in letzter Zeit mal erlebt hast, wo vielleicht jemand, ein Kumpel gesagt hat, komm, lass uns doch da mal hinfahren, wo du so gedacht hast, ach, da war ja noch gar nicht. Gibt's da sowas? Schanze ist wahrscheinlich nicht mehr exotisch für dich, ne?
Nein, überhaupt nicht. Das kennt man alles und auch exotisch, nee, wüsste ich jetzt nicht so spontan.
Ja.
Passiert halt so viel am Tag immer, dass ich mir manchmal denke, das sind dann zwar keine Orte, sondern das sind lustige Situationen.
Zu Amateurfußball gehört ja auch Bier. Also wahrscheinlich jetzt in der Liga ist es jetzt nicht üblich, dass man in der Halbzeit schon ein Bier trinkt oder danach eine Kiste Bier. Wie ist das bei dir? Ist es eher Pilz oder ist es eher Kölsch?
Nee, ist schon eher Pilz.
Ja.
Und Bier, Amateur und Bier und Fußball gehört ja auch zusammen. Mein Papa hat immer recht gehabt, er hat gesagt, bevor du eine Cola trinkst, trink lieber ein Bier. hat der auch recht, ne? Weil ja. ein Bierchen ist da deutlich besser als 100 Zuckerwürfel. Und das ist halt auch einfach so diese Geselligkeit. Ne? Natürlich alles im Rahmen, aber natürlich ist dann bei uns nach dem Spiel steht dann nochmal der Kasten in der Kabine. Das macht es ja aus. Also sind ja viele, die spielen ehrenamtlich oder haben eine Aufwandsentschädigung. Das war's. Also die verdienen dann nicht ihren Unterhalt mit. Und das ist das Schöne eben, dass man dann auch mal zusammen auch mal ein Bierchen trinkt. Und das ist natürlich eine Kultur, in der ich auch noch groß geworden bin, eine Kneipenkultur, die hier in Hamburg auch geht. Und der Amateurfußball hat eine riesen Tradition, gerade die Oberliga. Und da gehört das auch mal zu, mit dem Gegner oder nach dem Spiel auch mit dem einen oder anderen Mal mit dem Bierchen anzustoßen.
Ja. Du hast deinen Vater jetzt nochmal angesprochen. Ist es immer noch dein wichtigster Ratgeber oder?
Also meine Eltern insgesamt immer, weil sie unglaublich eine Lebensintelligenz haben und reflektiert sind und auch sehr pragmatisch und manchmal so direkt dann.
Was haben die gesagt, als du gesagt hast, ich will mit dem Steffen Hensler jetzt ein gesundes Fastfood-Restaurant machen?
Die haben gesagt, du bist bekloppt. Du kannst doch gar nicht kochen. Warum machst du ein Restaurant? Ich habe gesagt, nee, ich kann nicht kochen, habt ihr recht, aber ich kenne mich gut mit Essen aus und ich möchte nicht, dass die Menschen zumindest die Option haben, sich mal kulinarisch auch mal anderweitig umzuschauen als den nächste Sandwichladen oder Burgerladen an jeder Ecke. Oder
ja. Du hast gerade selber gesagt, dass deine Eltern zumindest sagen, dass du nicht kochen kannst. Was ist denn so das Komplizierteste, was du kochen kannst?
Also ich kann sehr gut toasten, ne? Also das ist ja auch wichtig, dass das Toast dann die gute Bräune hat, aber nicht zu dunkel wird. Ja. Nein, Spiegelei, das kriege ich auch noch hin und vielleicht mal so ein paar Nudeln in so einen Topf schmeißen auch noch, aber wenn es dann ein bisschen schwieriger wird, wobei jetzt letztens mit, was war für mich eine sehr schöne Erfahrung mit Rainer Sass eben gedreht hat und ich habe assistiert und er hat gesagt, also ich hätte angeblich Talent. Da hat er, Rainer, das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Rainer Sass, der Koch vom NDR. NDR. Genau. Was hast du denn von dem gelernt? Hat er dir noch was beibringen können? Oberhalb des Toastes?
Ich konnte gar nicht so viel aufnehmen, wie ich hätte lernen müssen.
Ja. Also, von daher. Wie oft gehst du denn essen? Gehst du denn tatsächlich siebenmal die Woche essen? Oder?
Wenn meine Freundin, die studiert in Leipzig, wenn sie da ist, kocht sie.
Ja.
Kocht sehr, sehr gut sogar. Die Perserinnen können halt auch gut kochen. Ja. Und wenn sie nicht da ist und ich einfach wirklich beruflich so viel unterwegs bin, also ich bin tatsächlich Stammgast und nicht, weil ich Gesellschafter bin im Kinelor, weil das ist die Küche, die ich liebe. Das ist auch die Küche, die Steffen für sich privat auch nehmen würde, ne? Wenn es wirklich darum geht, was man gerne essen möchte und was auch eben einem nicht nur schmeckt, sondern auch Energie gibt. Aber ansonsten bin ich schon häufig essen, weil man ja auch eingeladen wird, weil Hamburg auch einfach sehr, sehr viele gute Restaurants hat. Man kann sich ja hier richtig austoben. Deshalb halte ich es dann echt einfach. Was ich oft mache, ist, ich mache mir zu Hause dann auch schon mal alleine ein Frühstück, ein schönes, also irgendwie eine Eisspeise oder was ganz Eigenes, wo ich dann gerne auch alleine das mache und so ein bisschen Homeoffice schon mache. Aber dass ich jetzt richtig koche, ehrlicherweise nicht, nee.
Das heißt, du hast eine Wochenendbeziehung sozusagen, weil deine Freundin studiert in Leipzig. Da sind wir ganz schnell beim Thema Reisen. Also wenn man als Fußballprofi ist man ja tatsächlich wahrscheinlich 4-5 Tage die Woche irgendwie unterwegs. Wie gerne reist du denn? Gehört zum Urlaub für dich auch Reisen tatsächlich? Oder bist du dem so ein bisschen überdrüssig?
Nee, überdrüssig gar nicht, weil das stimmt zwar, du bist als Fußballer nur am Reisen, aber sehr eintönig. Das heißt, selbst wenn du jetzt wieder mal reist in eine coole Stadt, du siehst ja nichts von der Stadt. Du bist dann im Hotel, hast dann auch die Videoanalyse, das Abendessen, irgendwie ist das alles gleich. So, du erlebst ja gar nichts von der Stadt so wirklich. Und deshalb ist das schon immer noch ein Thema, weil es total spannend ist, dann eben zu reisen, aber auch Zeit zu haben im eigenen Tagesablauf. Ich finde es auch cool zu reisen, wenn man auch, sag mal, auch eine Aufgabe vor Ort hat, aber eben dann auch eben eine Freizeit hat. Ist total spannend, mache ich sehr gerne. Aber was dann diese, ich sag mal, private Erholungszeit eingeht, dann auch gerne mal raus aus dem Umfeld, also auch jetzt dann nicht Hamburg oder Gladbach. Da bin ich dann extremer Gewohnheitsmensch. Das ist für mich die Insel, unsere schöne Insel Mallorca, weil ich einfach da weiß, wie ich innerhalb auch in 3-4 Tagen so erholen kann, weil man einfach das dann auch zu schätzen weiß, was man, ich sag mal, ja relativ nahe hat, mit den 2,5 Stunden oder 2,20 Flug, so eine traumhafte Insel mit super Kulinarik, mit Bergen, mit türkisem Wasser und mit einer tollen Infrastruktur, mit einer super geilen Stadt, mit geilen Dörfern, die man besichtigen kann, mit Sportangeboten, die man da machen kann. Also es geht eigentlich nicht besser.
Was bedeutet für dich in Hamburg denn Erholung, außer das heimische Sofa? Gibt es so Stellen und Orte, was weiß ich, eine Bank an der Alster oder wie auch immer, wo du sagen kannst, da kann ich auch mal gedankenverloren sitzen, oder ist es was anderes? Ist es die Joggingrunde irgendwo lang?
Klar, also sind mehrere. Das ist natürlich anders, weil man ja hier sozusagen ja auch, bei mir ist ja, wird ja auch am Wochenende logischerweise auch gearbeitet meistens. Mhm. Aber meine Auszeiten und meine Erholung in Hamburg sind, die auch so ein bisschen traditionell sind, in der letzten Zeit leider zu kurz gekommen sind, da muss man wieder dran arbeiten. Mit Freunden dann wirklich so diesen Kaffeebesuch am Samstag oder Sonntag, am besten der Sonntag, ja, wo schön in irgendeinem, mit einem Jogginganzug im Café mal zu sitzen und ganz entspannt irgendwie einen guten Kaffee zu trinken und mal zu plauschen, was die Freunde eigentlich so jetzt die letzte Woche gemacht haben oder in der letzten Zeit. Und da gibt's ja tolle Cafés auch in Hamburg, wo man das machen kann. Mhm. Dann aber auch für mich ein ganz, wo ich super runterkomme, ist dann in dem Moment, wo ich im Auto sitze, nach Norderstedt. Mhm. Das ist für mich immer so ein neuer Modus. Jetzt geht's zum Training. Das ist
einer der wenigen Hamburger, die im Straßenverkehr entspannen, fürchte ich.
Ja, da ich logistisch, wie ich schon mal erwähnt, gut wohne und selbst wenn ich noch zur Verkehrswende war, wo viel los ist, also viel länger als 20 Minuten, fahre ich nicht nach Norderstedt von Eppendorf und bin dann auf unserer tollen Anlage, in der HSV-Anlage, Ulzburger Straße, traumhaft, ja, und da komme ich total runter. Da ist gegroundet, da ist Sport, da sind Vereine, verschiedene Sportarten, dann die Mannschaftskollegen, das Training unter Flutlicht. Abends, ja, bisschen nochmal Sport machen und danach in der Kabine nochmal zu sitzen, dann am einen oder anderen Tag auch mal ein Bierchen zu trinken. Das ist schon so das, was ich total genieße. Oder am Wochenende, ne, wieder aus so einem Dorf zu fahren außerhalb von Hamburg, die ich sonst nie gesehen hätte, die ich nur durch den Amateurfußball sehe, wo man einfach auch coole Menschen trifft, einfach Menschen trifft, die sich freuen, hier ein Fußballspiel zu schauen. Und das ist
was sind da so exotische Orte, wo bist du jetzt zuletzt gewesen, wo du dachtest, geil, wie damals?
Also fast überall, aber wo ich, was mir so jetzt in dem Fall immer hängen bleibt, ist Korslack. Ja? Mhm. Da außerhalb habe ich vorher so noch nie gehört. Und das ist ein ganz kleines idyllisches Dörfchen, wo du dann spielst, die eine geile Tribüne da hatten, die Leute dann an der Bierbude waren und sich da Oberliga angeguckt haben. Mhm. Das war schon geil und da dann auch zu kicken und zu spielen und einfach ein normaler Mitspieler zu sein bei meiner Mannschaft, das ist schon cool.
Ja, wir haben noch eine weitere Rubrik, denn wir haben zwei Leute befragt, die an dich eine Frage haben. Mhm. Vielleicht kennst du die, muss aber nicht. Hör mal rein, ich spiele dir das mal vor.
Hallo Marcel, hier spricht Christina Rann. Als Fußballprofi hast du ja schon früh verstanden, dass man an sich nicht nur körperlich arbeiten muss, sondern dass auch der Geist wichtig ist. Wie machst denn du das heute als Vereinspräsident des HSV? Wie arbeitest du an dir selbst?
Ja, wie arbeitet man an sich selbst? Das Gute ist, dass ich glaube, Leistungssportler, also nicht nur Fußballer, sondern alle, die im Leistungssport aktiv sind, etwas mitbringen müssen, um überhaupt erfolgreich zu werden. Das ist Selbstreflexion, denn du kommst ja nur weiter, wenn du an dir arbeitest und auch verstehst, was habe ich jetzt gut gemacht, aber vor allem, was habe ich nicht so gut gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man braucht und das allerwichtigste Werkzeug, was ich gelernt habe in den letzten 12 Jahren oder auch schon länger, ist Selbstreflexion. Das heißt, es zu schaffen, von oben heraus auf sich drauf zu gucken und zu sagen, was mache ich denn gerade? Bin ich glücklich? Mache ich Dinge richtig? Oft weiß man es ja, man muss es nur lernen, wieder sich selber zu prüfen, zu kitzeln. Und ich glaube, dass Selbstreflexion der einzige Weg überhaupt ist, um glücklich zu werden oder auch um lösungsorientiert nach vorne zu kommen und andere Menschen mit auf diese Reise zu nehmen. Das heißt, bei sich selber, aber auch bei Themen genau das Gleiche. Und man sagt, wo müssen wir uns jetzt mal kurz lösen und mal drauf schauen, egal ob es jetzt junge Unternehmen sind, und das zu analysieren. Natürlich gibt es Dinge, wo man mit scheitert. Der Umgang mit Niederlagen lernst du auch als Sportler. Du kannst nicht jedes Spiel gewinnen. Mhm. Ich bin sowieso ein risikofreudiger Mensch, ohne zu übertreiben. Das heißt, ich habe nicht so wie die typisch Deutschen dann, die dann sagen, die reden immer nur davon, wenn sie irgendwie gerade ein Tippspiel gewonnen haben, aber nicht von den 500, wo sie daneben lagen. diese Neurose, die habe ich nicht. Ja, es gibt auch Unternehmen, die sind noch da, die wachsen, die sind gut, die sind noch jung und können, und es gibt welche, die haben nicht geklappt, und dann guckt man, warum hat es nicht geklappt. Hat es nicht geklappt, ja, weil die Idee vielleicht nicht ankam, der Kunde es nicht gut fand oder weil man strategische Fehler gemacht hat. Und manchmal kann man sie noch kippen, manchmal sogar sehr oft kann man dann noch eingreifen, manchmal ist es aber dann einfach so. Und das Eingestehen und auch den Mut zur Niederlage zu haben, der lässt uns ja reifen und wachsen, und da darf man gar keine Angst vor haben. Und das ist eigentlich so mein Mittel, was ich versuche, sowohl jetzt für mich, für den HSV, aber auch für meine Beteiligungen, oder wo ich auch viel im, wir sind ja keine klassische Beteiligungsgesellschaft, sondern wir packen ja mit an. Das heißt, wir gründen ja mit selber, also wir sind von Tag 1 so gefühlt meistens dabei, wo es auch noch wehtut, ja, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und das ist halt wichtig, und ich glaube, dieses Thema ohne zu übertreiben, mit Selbstkritik meine ich jetzt nicht auch immer bewusst einfach nur alles schlecht zu reden, so nach dem Motto, dann hört sich das vielleicht gut an, sondern ehrliche Selbstkritik und transparente Kritik zu sein, wenn es auf der Hand liegt, und nicht versuchen, es schön zu reden, ist aber auch nicht dann alles zu zerschmettern, sondern einfach ganz nüchtern zu analysieren und zu bewerten. Und das fällt halt manchmal schwer, gerade den Menschen, das Thema Angst, Fehler zugeben. Und das ist eigentlich so bei mir, das habe ich gelernt, dass ich sage, es bringt mir nichts, wenn ich mich selber belüge, weil dann komme ich nicht weiter. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten hilft, so von der mentalen Schiene.
Du kommst da sehr strukturiert rüber. Gibt es denn bestimmte Momente, wo du mit dir selbstkritisch dann umgehst? Sind es die Fahrten Richtung Norderstedt, wo du sagst, so, da muss ich nochmal drüber nachdenken? Ist es quasi wie so ein Abendgebet, so abends nochmal über das eine oder andere nachdenkst? Oder lässt du das im Moment auf dich zukommen und dann beurteilst du das auch erstmal?
Das Gute ist, dass wenn man zulässt, und ich bin ja ein Positiv, und ich habe halt das Gute, so ist bei uns das Glas oder die Flasche immer halb voll, nie halb leer. Ja, das hat auch dann mit der eigenen Bewertung zu tun, die man auf Dinge legt. Ja. Und da bin ich auch von zu Hause, habe ich da viel mitbekommen. Das sind die Grundsteine, warum ich nicht sage, ich bin so besonders oder toll, sondern ich habe einfach das Glück gehabt, es auch vorgelebt zu bekommen, dass ich weiß, funktioniert wirklich. Was heißt funktionieren? Meine Eltern haben nie geneidet. Wir hatten selber nicht viel. Haben sich immer an die eigene Nase gefasst, hatten immer ein Löscheln auf den Lippen sozusagen. Und haben, wenn sie Probleme haben, sie versucht zu lösen, ohne dass ich als Kind, als Jugendlicher da immer mittendrin war. Und das berührt ja dann einen auch.
Ja.
Also das, wie man sich das eigentlich wünscht. Ja, das heißt, ich musste als Kind und Jugendlicher mich nicht mit Themen befassen, wo leider andere Kinder und Jugendliche wirkliche tiefe Schicksalsschläge oder Erlebnisse haben, die tief gehen, die wehtun. Ja, und dann ist es auch ganz, ganz schwierig, im Leben später vieles. Geht trotzdem, sollte man auch immer versuchen, weil die Chance hat jeder, sag mal, in Europa, wo wir nicht oder noch nicht, muss man ja leider bei unserer Verrückten Welt sagen, in einem Kriegsgebiet wohnen, jeder hat irgendwo einen Flachbildschirm, jeder hat fast ein Auto. Also worüber reden wir? Ob das Auto jetzt da 3 Sekunden schneller fährt oder das Haus jetzt 2 Zimmer oder die Wohnung 3 mehr hat, also ganz ehrlich, das war mein Glück, dass meine Eltern mir durch Vorleben beigebracht haben, wir sind schon immer reich gewesen, aber nicht wegen des Geldes. Und das hilft einem dann extrem viel. Und um auf die Frage zu kommen, wie kommt das dann bei mir, dass diese Reflexionen und Momente, wenn du lernst, dass dann, das kommt von alleine. Es kann dann mal bei einer Autofahrt sein, wo man den Tag gerade sacken lässt, wo man im Auto sitzt, bisschen Verkehr ist, weiß, ach, 20 Minuten bin ich jetzt oder 25 Minuten jetzt hier. Dann kommt das einfach. Das sollte man dann auch nicht blockieren, weil dann kommt bewusst was nach oben. Viele verdrängen es dann, lenken sich ab, ja, können dann auch nie alleine sein. Ja, viele Menschen können nicht alleine sein, das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Dann sollte man auch Hilfe suchen, weil immer nur von einem in das nächste zu rennen, das hilft keinem. Also ne, gibt ja Menschen, die versuchen immer nur abzulenken. Das heißt, da gibt es so viel aufzuarbeiten für sich selber. Und das Zulassen, das ist menschlich, das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann gibt es halt auch nicht, ich hatte meine Hilfe, ich hätte sie sonst auch in Anspruch genommen, aber ich hatte meine Hilfe zum Glück mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, so wie man sich das wünscht, dass du nicht nur die besten Freunde hast und sagst, ey geil, der Jansen hat jetzt ja ein Tor gemacht oder gut gespielt und ist jetzt super, ist jetzt HSV-Präsident, sondern die auch mal sagen, hör mal, finde ich nicht so cool. Das sind Freunde, ja, die dir dann auch in schwierigen Zeiten entweder zur Seite stehen oder auch eben auch mal eine andere Meinung wirklich da lassen. Ja, und nicht dann Angst haben, oh, dann meldet er sich nicht mehr. Die Menschen heute haben keine Streitkultur mehr. Das ist fürchterlich.
Ja,
das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass wenn einer mal normal mit einem guten Ton, mit gut gemeint mir eine Kritik äußert, sie muss ja deshalb nicht stimmen oder berechtigt sein, dass ich dann, dass die Menschen gleich so ein Schutzschild und dann, und am Ende sitzt da Weihnachten wieder jeder alleine zu Hause. Ja. Also da, ich finde das auch so, man sagt ja, der Mensch ist so intelligent. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben Angst, uns zu öffnen, weil man natürlich verletzt werden kann. Klar. Aber wir müssen es irgendwo zulassen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Das bringt ja nichts, dass wir dann nur noch in einer Oberflächen- und Konsumgesellschaft leben und eigentlich die schönen Momente, die kommen ja mit Menschen. Ja, oder wenn man gerne mit sich eben alleine ist, so wie ich. Ich merke immer, wenn ich nicht gerne mit mir alleine bin, dann gibt es ein paar Themen, die muss ich dann irgendwie finden.
Ja.
Die muss ich reflektieren. Und das kommt dann in den verschiedensten Situationen einfach und dann denkt man drüber nach.
Ja.
Und ich habe es auch nicht immer und da, manchmal dauert es auch länger, manchmal dauert es auch ein paar Monate, weil man dann immer wieder auf das stößt und denkt, ha, jetzt habe ich mich aber selber ertappt und eigentlich muss ich das jetzt mal irgendwie, kann sein, dass man sich mal von irgendetwas trennen muss, weil man da irgendwann etwas krampfhaft festhält, obwohl es vielleicht nicht funktioniert, was einen dann runterzieht, wenn man unbedingt möchte als Unternehmer, dass das vielleicht geht oder. Da gibt es ganz viele, oder privat läuft irgendwas nicht. Und da kann man halt nur Glück haben, wenn man dann Freundin, Lebenspartner, Lebenspartnerin, Freundin, wie auch immer, Frau hat, die einen auch reflektiert und die, oder Freunde, die einem auch dann sagen, pass mal, das finde ich gar nicht gut. Ne? Wenn wir jetzt so sehen, auch bei den ganzen Stars ja auch viel, die kriegen ja nicht die Wahrheit gesagt. Da sind ja Leute, die profitieren alle von den Leuten und sagt ihnen ja keiner mal mehr. So, meine Eltern, die sind schmerzbefreit. Das war denen egal, ob der wenn der mal sich jetzt da bei Bayern München oder beim HSV glaubt, da haben die sich gefreut. Natürlich riesig, sind auch stolz, aber wenn ich da angefangen hätte, einen auf den dicken Max zu machen, dann hätte ich mich direkt rausgeschmissen. Die haben gesagt, komm wieder, wenn du klar bist, sonst brauchst du ja gar nicht mehr antanzen. Ja, dafür haben wir keine Zeit. So. Ja. Und das ist halt so das, was viel bringt. Da muss man einfach mutiger sein. Und es gibt keinen, der alles richtig macht und wo immer alles funktioniert. Aber das versucht man immer nach außen gerne zu verkaufen, aber es ist nicht so.
Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, aber wir haben noch eine Frage von jemandem von den anderen Leuten.
Hallo Marcel, hier ist Gunnar Astrup von 917XFM und ich würde gerne von dir wissen, wie oft im Jahr du auf dem Dom bist, also auf dem Hamburger Dom.
Wie oft ich da bin? Im Jahr?
Ist die Frage, wo du am längsten drüber nachdenken musst, finde ich ganz interessant.
Ja, weil ich jetzt überlege, ob ich jedes Jahr wirklich einmal da war. Also auf dem Dom war ich natürlich schon einige Male, aber ich würde sogar sagen, wenn es schon fast geht ins 13. Jahr in Hamburg, dass ich nicht jedes Jahr auf dem Dom war.
Ja, nee. Okay. Gehst du dann da mit Freunden hin oder dann eher mit der Mannschaft oder was treibt dich dann dahin?
Nee,
oder
meistens
ein bestimmter Stand, keine Ahnung, gehst du zum Kamelrennen von Mensch Hamburg beispielsweise?
Das kenne ich ja von dir, genau. Da habe ich ja, da war ich auch schon mal dabei. Meistens dann eher dann sind es Freunde oder wenn mir der Klick ist und sagt, Mensch, und das ist ja oft spontan, also ist nie geplant. Warum ist bei mir nie geplant gewesen?
Ja.
Und dann war es auch immer cool.
Ja.
Und sagt, Gott, da gehen wir jetzt mal hin.
Du hast eben schon Freunde angesprochen. Wie viele beste Freunde hast du denn?
Also, da muss ich auch sagen, bin ich sehr dankbar für und auch sehr privilegiert. Ich habe jetzt nicht nur, sag, man hat ja irgendwie nur, das ist ja auch schon, man schränkt sich ja selber schon wieder ein. Ne? Das ist ja wie so typisch deutsch so. Man kann ja nur, also beste Freunde hast du nur ein oder zwei.
Mhm.
Das ist dann schon so ein Gesetz. Ja, wenn es schon so ist, dann wird es auch so sein. Ne?
Ja.
Sage ich immer. Ne?
Wenn,
man hat sicherlich keine 100, das ist auch unrealistisch, aber ich habe viele gute Freunde. Und ich sag mal, beste Freunde, ja, das hat dann halt damit zu tun, wo man auch die meisten Schnittpunkte einfach hat. Mhm. Ob jetzt familiär gesehen oder wirklich Freundschaft gesehen, das ergibt sich eigentlich, da kann man, ich bin jetzt seit so 13 Jahren in Hamburg, da habe ich halt natürlich bei dem einen oder anderen weniger Kontakt, aber ich pflege das und umgekehrt.
Mhm. Welcher ehemalige Mitspieler ist denn dir am nächsten?
Also ich habe noch einen sehr, sehr, sehr guten Draht zu René Adler, Sven Neuhaus, Dennis Diekmeier, wo man auch versucht, auch regelmäßig sich zu treffen und wo man in Austausch geht.
Ja.
Also gibt es schon. Ich habe auch natürlich noch zu vielen anderen Wegbegleitern auch Kontakt, aber die sind natürlich auch irgendwo unterwegs in der Welt. Und von daher habe ich viele, viele sehr, sehr gute Freunde, auch mit verschiedenen Alterskategorien, verschiedenen Schwerpunkten und ich finde sowas, ich bin da immer offen. Viele Fußballer sind leider so, dass sie dann, was ich verstehen kann, man fällt ja auch mal auf die Nase, aber irgendwann entwickelt man eigentlich auch ein Gespür. Du riechst irgendwann schon, wenn einer dein Kumpel sein will, weil. Und
da habe ich am Kern interessiert.
Ja, ist. Aber da habe ich gar keine Angst mehr vor. Ich bin auch immer offen für neue Menschen und neue Leute. Habe ich mir immer gesagt, das werde ich mir niemals ablegen, weil das Quatsch ist. Ja. Irgendwo bin ich ja auch der ich bin. Ja klar, habe ich Fußball gespielt und wenn das dann einer Fußball interessiert ist, der weiß das dann halt. Deshalb kann ich ihn ja nicht verurteilen, das ist ja Schwachsinn.
Ja.
Aber trotzdem, weil mich Menschen interessieren, ich hatte in der Schule auch kurioserweise, haben meine Kumpels mich immer ausgelacht, hatte ich Pädagogik-Leistungskurs, weil mich der Mensch interessiert. Ja, was brauche ich da irgendwie? Einen anderen Quatsch, den brauche ich im Leben nie. Aber Menschen hat man abends mal mit zu tun. Ja. Deshalb bin ich da total offen.
Ja. Wie offen bist du denn gegenüber Politik? Es gibt ja kaum Fußballer, die sich über Politik äußern. Ist so diese ganzen Klimaschutzdiskussionen und so, ist das etwas, womit du dich beschäftigst? Fährst du weniger Auto oder wie auch immer?
Also ich finde immer so den also ich jetzt selber den Finger zeige, das und das funktioniert meistens nie. Mhm. Natürlich und bin ich schon immer jemand gewesen, ohne da alles richtig zu machen, weil man das halt eben nicht dann immer auch so überprüft. Aber klar versucht man irgendwie zu sagen, so das Thema Respekt. Respekt vor unserer Welt, Respekt vor einem schönen Flecken Erde, wo für alle, was da ist, ein bisschen respektvoller damit umzugehen. Und ich denke, den ersten Schritt da könnte vor allem die Politik machen mit Gesetzen. Das heißt, wir überlegen immer, wo wir irgendwie riesige Strafen bekommen, weil du geblitzt wurdest oder weil du falsch geparkt hast oder was man da alles nicht dann noch verschärfen will. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn ein Mensch ein gewisses Alter hat und einfach Müll auf die Straße schmeißt zum Beispiel, das müsste eine unglaublich teure Strafe geben, weil anders verstehen die Menschen es nicht. Wir gehen manchmal mit unserer Welt um. Das ist unverantwortlich. Und ich glaube, da sind wir nicht mal zwingend in Europa, sondern da muss man halt mal weiter gucken, was wir da alles besser machen können. Trotzdem muss es immer eine sachliche Diskussion bleiben, aber es muss vor allen Dingen lösungsorientiert sein, mit sinnvollen Gesetzen und Dingen, die man dann macht. Und da kann Deutschland erstmal selber nur voranschreiten. Da können Gesetze sein, die man macht, um da was zu tun. Und ich versuche schon jetzt auch darauf zu achten, keine Plastiktüte mehr zu holen, weil in dem Moment, wo wir alle Menschen das einfach nicht mehr machen, werden die auch irgendwann natürlich nicht mehr angeboten, weil dann die Discounter sagen, ja, brauche ich ja nicht hier, will der Mensch ja nicht mehr. So, also ich versuche halt auch jetzt, ich fahre einen Smart, ja, der hat jetzt nicht so den Mega-Ausschuss, oder fahr halt Vespa, weil es mir aber auch Spaß macht, weil es auch effektiv ist. Also ich kann so mit Effektivität und auch ein bisschen was tun, nicht für 300 Meter irgendwie mit so einem Auto zu fahren, was viel Ausstoß hat und so. Aber damit würde ich auch nicht alle Menschen verurteilen. Ich glaube, wir haben viel, viel größere Themen. Wir müssen gucken, wo kann man die wirklich ändern und wo würden wir dann wirklich besser.
Ja.
Und da wird mir so ein bisschen immer an Daten, Fakten und so vorbeidiskutiert.
Ja.
Weil es natürlich auch schwierig ist, so eine Welt dann eben an irgendeiner Stelle auch zu vereinen, weil alle ihre eigenen Interessen halt haben, da kann aber nur die Politik eben was machen und vorgehen. Und ich glaube, was die Politik lernen muss, da geht es mir nicht um einzelne Themen, das ist ja wie im Fußball so manchmal und auch jetzt, ich hoffe, dass es wieder besser wird, die entfernen sich zu sehr vom normalen Menschen. Wie soll das funktionieren? Also es muss doch der normale Mensch, den wir halt zum Glück haben, also der Mittelstand, der muss doch verstehen, was die da vorne erzählen.
Ja.
Aber das ist ja so fremd manchmal, dass das dann schwierig ist. Und da würde ich mir wünschen, dass es Politiker irgendwann gibt, dass auch mehr Leute sich für Politik interessieren. Es bekommt ja schon eine größere Bühne mittlerweile, Politik, das ist auch gut. Weil das auch wichtig ist, es ist auch wichtig, dass wir gute Politiker haben und ich glaube, dass da auch nicht alles schlecht ist, gerade auch in Deutschland, aber dass man da gucken muss, wie überall, dass man auch sich nicht zu sehr von den Menschen entfernen darf, weil das gibt natürlich Bühne für die dann irgendwann sowas auch missbrauchen können im Negativen.
Ne? Eigentlich jetzt schon ein schönes Schlusswort, aber in zwei Sätzen kurz, dein großes Thema bleibt mutmaßlich der HSV. Wo siehst du ihn in 5 Jahren?
Also unsere Vision, unser Wunsch ist natürlich, so schnell es geht, wieder in die erste Liga zu kommen und in der Bundesliga ein gefestigter Verein zu sein, der dann die Chance hat, sich auch weiterentwickeln zu dürfen. Halt mit Tuchfühlung nach oben. Das ist so das große Ziel. Bundesligist, also Erstligist mit Visionen nach oben.
Sehr schön. Wir haben auch Visionen nach oben. Wir hören jetzt auf. Vielen Dank, Marcel Janssen, zu Gast im Hamburg-Gespräch bei den guten Leuten. Herzlichen Dank, Marcel.
Danke auch.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier.
Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg und 917 XFM.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917 XFM, Hamburgs Musiksender.